der Podcast.
Folge 109, Unvereinbarkeit unter Beschuss.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen, und zwar der 109. Ausgabe von Lucke und Hengstmann im Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und das geht natürlich nicht ohne den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke, den ich in Berlin begrüße. Hallo Tilman.
Hallo, lieber Sebastian Hengstmann, und ohne dich geht's auch nicht. Kabarettist aus Magdeburg, wie seit 109 Folgen, und ich freue mich jedes Mal. Diese Woche sogar zweimal, aber jetzt wieder regulär.
Ja, aber naja, die Freude ist groß. Ich weiß nicht,
Das klingt ja wie Olaf Scholz, schönen Dank für Ihre Frage, wenn er gerade eine Scheißfrage gekriegt hat.
Genau. Nee, es geht mir noch was anderes. Guckst du so Maischberger, Lanz, Illner, so Scheiß?
Gelegentlich, aber ich gucke immer, wer kommt da. Und meistens wird ja so Talkshows, das war früher noch ärger, zu Zeiten von Sabine Christiansen oder Anne Will war es noch ärger. Da hat man ja immer, sagen wir mal, vier Normale gehabt und einen Bekloppten. Und das war immer der Krawallheini, der sozusagen, und ich würde immer sagen, ich schalte eher wegen der normalen Leute ein und nicht wegen dem Bekloppten, aber die Quote
Weil
ist wahrscheinlich...
Weil du ja bekloppt bist.
Ja, naja, oder einer sozusagen, vier sind halt dafür, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, und einer ist dann Sarah Wagenknecht. Und ich finde, diesen Scheiß muss man sich halt nicht zwingend immer anhören, aber gerade zum Beispiel Markus Lanz hat jetzt in den letzten Jahren ja ziemlich an Qualität zugelegt, weil er eben oft auf solche Leute verzichtet und dann wirklich mit den Anwesenden vernünftig redet, weil sie eben auch vernünftig sind. Und dann kann man schon da mal reinschauen.
Ja, man sagt ja immer, das ist so ein bisschen das Ersatzparlament inzwischen, wobei das war früher auch, ich habe das früher öfter geguckt, ich gucke das jetzt nicht mehr, weil es langweilt mich einfach zu Tode, weil da wird ja nichts Neues erzählt.
Na, nur ganz selten mal, oder halt mal was Neues. Es ging doch auch immer durch alle Satire-Sendungen 2021 dieses von Armin Laschet, wie er wirklich eine Minute lang schweigt und dann, also auf eine Frage von Lanz, die er nicht so gern beantworten wollte, und dann einfach so ein Schulterzuckte und dann ist so, mit seinem S-Fehler, ist so.
Ja.
Und das ist natürlich witzig, wenn man jemanden so hinkriegt, aber meistens ist tatsächlich alles schon mal irgendwo anders gesagt worden, klar.
Und damit hast du mir jetzt schon zwei Punkte zu meiner, es geht nochmal um die Landtagswahlen, und eben dieser Armin Laschet sagte bei Sandra Maischberger, glaube ich, ich habe es nicht gesehen, ich habe es bloß gelesen, sagte er, dass es total verrückt ist, dass die CDU jetzt in Thüringen mit dem BSW verhandelt, aber nicht mit der Linkspartei. Mhm. Weil ja Unvereinbarkeitsbeschluss, genau, ja. So.
Also mit 2018 AfD auf dem Bundesparteitag wurde halt, das ist ja relativ spät geschehen, 2018, das war der gleiche Parteitag, wo Frau Karrenbauer gewählt wurde, also das ist wirklich politische Strategie pur gewesen auf diesem Parteitag.
Also absoluter Chaos-Parteitag quasi.
Ja, genau, und da sagen sie eben, mit Linkspartei und mit AfD aus verschiedenen Gründen wird auch immer wieder betont, ja, sie setzen wir nicht gleich, nur wir wollen mit den beiden nicht sprechen. Und ja.
Und warum nicht mit der Linkspartei?
Naja, das Hauptargument ist, dass das die frühere SED war. Wir wissen...
Was ja auf Bodo Ramelow zutrifft.
Genau, also diese Namen...
Naja, es ging,
diese,
also
das war natürlich Anfang der 90er Jahre die Entscheidung, die SED hatte ja noch ein gewisses Vermögen, vieles verschwand auch, ist bis heute nicht aufgetaucht, aber sozusagen die Parteistruktur, die Mitglieder überhaupt, das waren ja hunderttausende Mitglieder, davon sind fast alle dann in die PDS rübergewandert und dann nach und nach verstorben, aber das war schon ein Grund, oder das war der Hauptgrund, warum man nicht gesagt hat, wir machen eine neue sozialistische Partei auf, sonst wären, also es wären ja eh diese Leute gewesen, deswegen hieß ja dann auch noch, das war eigentlich das Dümmste, was man machen konnte, im Dezember 89 unter Gregor Gysi dann die Umbenennung in SED-PDS.
Genau.
Hieß also zwei Monate lang, hieß sie bis Februar 90, hieß sie eben SED-PDS, und so wurde sie ja dann auch von ihren Gegnern immer noch jahrelang genannt. Also das ist auch nicht so schlau gewesen.
Oder wie der Kabarettist, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, SED, PDS, Linkspartei, wie auch immer sich die SED gerade nennt.
Ja.
Egal. Nein, es geht mir um was anderes. Und zwar sagte Laschet, und das finde ich tatsächlich witzig, dass letztendlich eine der Galionsfigur, warum dieser bin ich jetzt bescheuert? Unvereinbarkeitsbeschluss besteht, war ja Sarah Wagenknecht. Also ja. Das war ja auch der Grund zum Beispiel, warum ich in die SPD und nicht in die PDS, ich hätte ja auch in die PDS eintreten können. Also hier im Osten unterscheiden sich ja beide Parteien eigentlich gar nicht. Aber ich habe gesagt, eine Partei, in der Sarah Wagenknecht was zu sagen hat, in der will ich kein Mitglied sein. So.
Ja, und also die ist ja persönlich, damit prahlt sie ja immer, dass sie gegen den Strom geschwommen ist und 1990 in diese Partei eingetreten ist, wo man denkt, ja, hättest vielleicht später eintreten können, also aber doch nicht in einem Jahr, wo die wirklich hundertfach bewiesen haben, dass sie es nicht können und dass sie eben die Macht zu Recht verloren haben. Also was hätte denn sein sollen laut ihr 1990? Dann macht der Grenz noch ein paar Jahre und man braucht allerdings, obwohl Franz Josef Strauß nicht mehr lebte, brauchte man da noch ein paar Milliardenkredite und dann hätte man noch ein paar Jahre durchhalten können. Also das ist voll, sozusagen, die Wagenknecht hat an jedem Punkt ihres Lebens falsch gehandelt. Das muss man
deswegen
auch erstmal
hinkriegen. Deswegen ist sie auch so beliebt.
Ja.
Nein, und er sagte, also jetzt nochmal auf Fleisch, er sagte, wir haben damals diesen Unvereinbarkeitsbeschluss, ich sage dieses Wort heute nicht mehr, wegen Sarah Wagenknecht und verhandeln jetzt mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist doch sehr absurd.
Ja, und nicht nur sie, sondern die ganzen Stalinisten oder was auch immer. Früher gab es ja die kommunistische Plattform, die gibt es bestimmt immer noch. Und das sind alles die Leute, die eben diese romantische Russland-Nähe haben, die immer sagen, wir waren doch immer die besten Freunde. Wenn man mal in die DDR zurück mit der Zeitmaschine reisen würde und auf der Straße fragen, sind die Russen wirklich unsere Freunde oder sind es nur unsere Brüder oder müssen wir das irgendwie so sagen? Kein Mensch war mit Russen befreundet, beziehungsweise die russische Armee hat sich teilweise auch benommen wie Sau. Da gibt es doch den Witz, kommt jemand zur Polizei und sagt, ich wurde ausgeraubt von einem Finnen. Und dann sagt der Polizist, war es wirklich ein Finne? Es war ein Ausländer, der hat irgendwie ausländisch, ach, das war vielleicht ein Italiener, so, und kommt raus, ja, es war eine Runde, so, also darf man aber nicht sagen. Und,
genau.
Und diese, das ist Wahnsinn, dass was kann Russland, angenommen Putin würde tatsächlich die Atombombe werfen, was diese Leute sich ja fast herbeiwünschen, dann würden sie auch noch sagen, oh Mensch, der Arme, den haben wir jetzt aber so richtig provoziert, das geschieht uns recht, wir Deutsche, wir dürfen nie wieder irgendwas, bla bla bla, und dann kommt der Zweite Weltkrieg ins Spiel und so weiter. Also, du hast schon recht, das ist eine verrückte Situation, in die sich die CDU eben selbst gebracht hat mit diesem Beschluss, der nicht nötig ist, beziehungsweise eigentlich war ja vorher immer die Ansage, das machen die Landesverbände selber. Da hätten die vielleicht irgendeinen Unvereinbarkeitsbeschluss, vielleicht hätten sie das in Thüringen auch beschlossen, auf dem Thüringer Landesparteitag, aber dann wäre es deren Problem gewesen. Ja.
So. Naja gut, nun wird man sehen, jetzt hat ja Bodo Ramelow, fand ich auch ganz spannend, und hat im Spiegel, hat er, glaube ich, gesagt, wir könnten ja auch wieder eine Minderheitsregierung machen. Und zwar BSW, Linke und SPD. Um die von der CDU tolerieren zu lassen. Das wäre ja im Prinzip das gleiche wie jetzt auch. Mit ein bisschen verschobenen, aber da geht es ja nur um Zahlen. Ja?
Ja, also das halte ich für unwahrscheinlicher, weil die CDU ist halt der stärkste demokratische Faktor. Und dann, also man kann jetzt nicht um die zwei größten Fraktionen herum regieren. Um die größte AfD natürlich, wird schon gehen. Aber nee, ich habe gerade mal geguckt, wann der letzte Parteitag der CDU war, der war ja im Mai. Normal machen die ihre...
Also, Bundes- oder Landes-CDU?
Die Bundes-CDU. Also das ist, also Vorschrift laut Parteiengesetz ist ja, dass man alle zwei Jahre einen Parteitag machen muss. Und die CDU hat das immer so ein bisschen unregelmäßig gemacht. Manchmal jedes Jahr, manchmal alle zwei Jahre, je nach Geldlage. Und das heißt aber... für dieses Jahr ist ganz bestimmt kein Parteitag mehr geplant, auf dem man diesen Beschluss widerrufen könnte. Und das wäre natürlich ein Ding, also das wird nicht passieren, dass die den extra deswegen einberufen, sondern das gilt jetzt weiter und man muss so tun, man muss jetzt hoffen, dass die Leute es nicht mitkriegen, dass
man diesen Beschluss nicht aufhört. Also es wird ja vermutlich darauf hinauslaufen, dass es dieses Bündnis, also Mario Vogt wird Ministerpräsident und dann wird es eine Koalition vermutlich zwischen BSW und SPD geben.
Ja.
Und bei der Ministerpräsidentenwahl brauchen sie ja keine weitere Stimme, weil das müssten sich ja quasi Linkspartei und AfD auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen und selbst dann käme es ja nur zum Patt.
Nee, aber dann, weißt du, das gibt ja wieder das Kemmerich-Problem. Also die AfD kann ja bei allen, bei geheimen Wahlen, und das sind ja alle Wahlen, wo Personen gewählt werden, sind ja geheim, da kann sie ja immer sagen, also angenommen, diese Koalition hätte dann 44 Stimmen, da fehlt eine. Und dann gibt es halt 45 oder sogar 70 oder so. Und dann sagt die AfD, ja, wir waren das. Wir haben zur Mehrheit verholfen. Genau das wollen ja die demokratischen Parteien nicht. Also insofern wird es so eine Wahl nicht einfach so geben, ohne...
dass das mit der Linkspartei abgesprochen ist.
Ohne abzusprechen, ohne vorzubereiten. Mhm. Wenn natürlich auf Stimmen, die dann genug sind, noch welche draufkommen von der AfD, dann ist es in Ordnung, aber man muss sicher gehen. Also die AfD wird es immer behaupten, die wird es auch bei Gesetzen behaupten, nur da kann man es besser nachweisen anhand der Namensliste dann. Nur Gesetz, oder also sozusagen im Moment, in dem Moment, wo abgestimmt wird, da kann man natürlich noch nicht wissen, ob das alles so klappt. Deswegen muss man auch so eine, also in der Konstellation ist es schon wichtig, diese Minderheitsregierung dann gut vorzubereiten durch Tolerierungsabkommen oder was auch immer.
Mir ist aber schon klar, was du gerade gesagt hast, ja. Nehmen wir mal an, es käme jetzt so, also die sprechen mit der Linkspartei und Ramelow hat ja gewunken, hat gesagt, ja, also fürs Land machen wir das so. Mhm. Und dann will die AfD denen noch eins auswischen und sagt, ich will mal gucken, wie die reagieren. Das heißt, Mario Vogt könnte der erste Ministerpräsident in ganz Deutschland sein, der einstimmig vom Landesparlament gewählt wird.
Das ist auch ganz ulkig. Übrigens, in den 40er Jahren war das auch üblich. Da gab es allerdings Allparteienkoalitionen, teilweise sogar unter Einschluss der KPD, also 46, 47. Das hat sich dann aber schnell beendet. Also da gab es auch so Wahlen, die dann teilweise auch gar nicht per Stimmzettel waren, sondern Akklamation. Aber,
also nach dem Motto, hat einer was dagegen.
Genau. Das ist, das war halt so die Wiederaufbauzeit. Da hat man gesagt, sollen irgendwie alle mit rein. Und dann hat man halt irgendwann gemerkt, die KPD will dann doch nicht das Gleiche. Naja, jedenfalls war das...
Naja, Moment, die SPD aber zu dem Zeitpunkt auch nicht.
Aber das war, wie gesagt, auf Landesebene gab's ja ganz verschiedene Konstellationen. Aber ja, das...
Was glaubst du, wie lösen die das Problem mit Russland? Also die, Sarah Wagenknecht hat ja gesagt, ohne dass der Krieg in der Ukraine aufhört, wird es keine Koalition
ja,
geben.
Ja, da muss halt der Selenskyj jetzt mal nachgeben, damit Mario Vogt das Amt kriegen kann. Also da ein bisschen Opfer muss man ja bringen.
Naja, Moment, Kretschmer hat ja in Sachsen das gleiche Problem.
Ja, da muss er auch nachgeben. Also verschwindet halt ein Land von der Landkarte, damit zwei unwichtige Bundesländer Deutschlands regiert werden können.
Noch nicht. Noch sind sie nicht unwichtig. Es wird bald so kommen. Aber, ja. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, was glaubst du, wie sie es lösen? Werden sie eine Bundesratsinitiative einbringen, die dann einfach abgeschmettert wird und damit, weil das im Koalitionsvertrag dann so steht? Oder ich meine, die müssen es ja irgendwie lösen.
Ja, und also ich meine, da müsste mal zu den Koalitionsverhandlungen ein Politikwissenschaftler eingeladen werden, der einen ganz, ganz kurzen Vortrag über die, über Föderalismus hält, über Ebenen und so weiter. Und dann könnte man vielleicht auch auf Einsicht hoffen, dass man das über, wie du sagst, über so eine Kleinigkeit, über so einen Formelkompromiss, der nichts bedeutet, dann löst. Ja.
Aber irgend sowas müssen sie ja machen. Also Katja Wolf kann ja nicht sagen, ach ja, gut.
Ja, aber der Koalitionsvertrag, das kann man, da kann man eine KI dran setzen, schreibt möglichst blumig irgendwas Schönes auf. Mhm. Und ich weiß gar nicht, das wäre sowieso eine gute Idee, Koalitionsverträge mit KI, vielleicht wird es dann insgesamt besser. Aber ich glaube, das sollte dann nicht das endgültige... Wie gesagt, ich habe letzte Folge schon gesagt, das Erpressungspotenzial ist ja gar nicht so hoch für eine 16%-Partei, weil ganz klar ist, ja, wenn man jetzt sagt, okay, dann regiert doch zusammen mit der AfD, viel Spaß, das wird nicht passieren. Das heißt, das BSW hat im Grunde auch, genau wie alle anderen, keine andere Möglichkeit. Und das heißt, eigentlich nützt es gar nichts, sich gegenseitig zu erpressen. Man kann vorher dieses ganze Klimbim machen, man kann es auch auf Monate rauszögern, aber man kann eben doch nicht seine Sitzzahl gedanklich so vermehren, dass man relevanter wird. Ja.
Naja, die Grünen haben es immerhin geschafft, mit einem 15%-Ergebnis die gesamte Bundespolitik zu prägen. Also es wird ja nur grüne Politik im Bund gemacht. Also es hat ja keine andere Partei, also es machen ja alles nur die Grünen. Alles.
Genau. Kommen wir zum nächsten Thema, zur Bürgergelderhöhung, die dieses Jahr ausfällt.
Ganz kurz noch eine Sache, das habe ich heute auch in der Zeitung gelesen, dass jetzt schon die ersten Wirtschaftsunternehmen, also irgendeiner hat gesagt, ich weiß gar nicht mehr wer, in Sachsen-Anhalt, egal, also wenn das hier mit der AfD so weitergeht, kriegen wir hier keine Fachkräfte mehr. Mhm. Also wir brauchen ja ausländische Fachkräfte. Es ist ja faktisch, deutsche Fachkräfte gibt es ja nicht, also nicht genug. Und irgendjemand hat gesagt, wenn das hier mit der AfD so weitergeht, kriegst du, und das meinte er gar nicht als Drohung, sondern nur als Feststellung, und das stimmt, du kriegst in den Osten keine ausländischen Fachkräfte mehr.
Ja, also das ist natürlich der einzelne Angestellte, der wählt dann halt AfD, weil er frustriert ist. Wenn dann aber die gesamte Firma vielleicht zumachen muss, weil sie zum Beispiel, ja, weil es halt in Schieflage gerät, aufgrund genau. von nicht wie früher Arbeitslosigkeit oder irgendwie, sondern weil die Schieflage einfach, weil die Firma nichts mehr machen kann, genau. dann wählt er natürlich beim nächsten Mal noch mehr AfD.
Weil das sind ja die da oben, die AfD reagiert ja nicht mit.
Genau.
Regiert nicht mit. Genau.
Also das ist schon, also das Wahlrecht für alle ist schon halt mit dem Problem verbunden, dass das Wahlrecht nicht mit einer Denkpflicht für alle verbunden ist. Und wenn es das wäre, man könnte einfach, was weiß ich, am Wahllokal einen kurzen Wissenstest abliefern, nicht unbedingt einen Gesinnungstest, aber so einen kleinen, zum Beispiel eben auch, welche Ebene der Bundesrepublik ist für die Verhandlungen mit Russland zuständig, Bund, Land, Kommune oder irgendwie so.
Dann müsste es noch einen fünften Punkt geben, ich.
Ich, ja, das muss dann immer stehen. Und wer sozusagen fast alle angekreuzt hat, der darf dann in den Raum weitergehen zum Wahllokal. Das wäre natürlich schön ideal, weil
nein.
dann...
Nee? Nein. Das ist ja wieder Elite-Tyrannei. Also, du kannst doch nicht von jemandem verlangen, zu wissen. Das ist ja
na, Wissen, glauben ja viele, dass es wissen, aber wie wäre es einfach nachdenken oder nachvollziehen oder Argumente abwägen oder so?
Da könnten die aber sagen, ja, das stimmt doch alles nicht. Also, nicht könnten, das sagen die. Die sagen doch immer, alle, das stimmt alles nicht.
Ja.
Ich habe mal eine ganz interessante Diskussion mit einer Besoffenen geführt. Nach der Vorstellung. Die war wirklich ratze. Stinkestraff.
Da musstest du noch ganz ordentlich nachtrinken, um auf das Niveau zu kommen, oder?
Nee, das habe ich ja, wenn ich von der Bühne komme. Das ist ja nicht das Problem. Die muss, also das war vor 10 Jahren oder so, und die muss da gerade in die SPD eingetreten sein, was vor 10 Jahren ja noch perverser ist als heute. Und die erzählte mir die ganze Zeit, dass die CDU Hartz IV verbrochen hat. Und ich dachte, die hat was missverstanden und fing an zu diskutieren, dass die ja natürlich Hartz IV im Vermittlungsausschuss mitbeschlossen und bla. Nein, die war knallhart der Meinung, Hartz IV kommt von der CDU. Mhm. Ich dann irgendwann im Laufe des Gesprächs, gut, wie gesagt, die war so besoffen, der hätte ich sonst was erzählen können, aber die war knallhart der Meinung, dass die CDU Hartz IV beschlossen hat.
Ja, wie gesagt, zugestimmt dann im Vermittlungsausschuss und dann im Bundestag, Bundesrat.
Aber das meinte die nicht. Ja. Die meinte wirklich, dass das ein Gesetz der CDU ist.
Ja, aber das hat man ja manchmal, dass man auch durch Verkürzung der Medien, ich erinnere zum Beispiel an die Böhmermann-Affäre, da gab es ja diesen Artikel im Strafgesetzbuch, den es jetzt nicht mehr gibt, Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter. Und in den Medien wurde es verkürzt zu Majestätsbeleidigung. Wo man dann natürlich, das ist dann erstens mal, ist es sozusagen protokollarisch egal von uns aus gesehen, ob jemand ein König ist oder ein Staatspräsident, er ist halt das Staatsoberhaupt. Und dann kann man natürlich immer das alles, und dann das stammt aus dem Kaiserreich. Ja, das gesamte Strafgesetzbuch stammt aus dem Kaiserreich. Und natürlich wird da immer was verändert oder so, aber es ist das, was da nicht rausgestrichen wurde, steht halt immer noch drin. Und natürlich gibt es Paragraph 218 oder so, ist auch im Kaiserreich, wobei natürlich die Nazis das verschärft haben und dann wurde es wieder entschärft und so weiter. Aber immer zu sagen, das stammt von dem und dem, das ist fast immer falsch, weil es ja dann immer, also so ein Gesetz kommt ja nur dann zustande, wenn viele dafür sind. Erst recht damals, als Rot-Grün halt keine Mehrheit im Bundesrat hatte.
Ja, aber wie gesagt, also so viel zum Thema. Meine Meinung steht fest, bitte verwirren Sie mich nicht mit Fakten. So. Heute ist der Podcast der guten Überleitung, weil Hartz IV ist ja das nächste Thema.
Ja.
Oder wie es jetzt heißt, Bürgergeld.
Ich sag Hartz IV. Nee, und das wird jetzt tatsächlich nicht erhöht, laut dem Minister. Also es ist nicht so, dass er das selber entschieden hat. Man kann es natürlich am Stammtisch behaupten, aber es gibt eine komplizierte Rechenformel. Also grob gesprochen wird immer zum 1. Januar erhöht, anhand der Monate Juli des Vorvorjahres bis Juni des Vorjahres. also quasi Juli 23 bis Juni 24, und dann wird geschaut, die Inflationsrate, allerdings nicht die Gesamtinflationsrate, sondern die für diese relevanten Güter, die man eben sich kauft.
Also das heißt, die Inflationsrate für Edelsteinkolliers zählen dann da nicht rein?
Genau, das ist kein Grundbedürfnis, zumindest nicht für
viele. Schon, aber...
ja, und die zählt zu 70%, und die Lohnentwicklung, das ist dann die allgemeine Lohnentwicklung, die zählt zu 30%, und dann wird eben das erhöht. Da gibt es inzwischen auch noch, weil die Inflation so angezogen ist vor 2 Jahren, gab es noch einen Zwischenschritt, also eine Zwischenerhöhung, um sozusagen diese Stufe, das was ja, mathematisch gesprochen, ja, die Fläche, die über der Stufe liegt, aber eigentlich unter der Geraden, die man durch die Punkte durchführen würde, dass man die ein bisschen kleiner macht. Also quasi den Unterschied zwischen den Nachlauf, oder Vorlauf, wie auch immer, so ein bisschen kleiner macht. Und wie gesagt, die Inflation, die ist ja jetzt zum allerersten Mal wieder unter 2%, wie sie auch laut EZB sein soll. Die soll ja nicht null sein, sondern sie soll laut EZB nahe bei, aber unter 2% liegen. Also 1,9, perfekt. Und das ist jetzt zum ersten Mal seit Mitte 21 so. Das heißt, da ist sozusagen
ja,
keine Bewegung mehr.
Entschuldige bitte, da kriege ich ja schon wieder Würgereize, wenn ich sowas höre. Die EZB hat gesagt, wer ist denn die EZB?
Nee, also es ist tatsächlich, das hat den Grund. Also stellen wir vor, die Inflation wäre bei 0 und dann bewegt sich eine Kleinigkeit und dann ist sie plötzlich knapp unter 0. Und das will man auf jeden Fall vermeiden, weil unter 0 heißt Deflation, und das heißt, jeder, der sein Geld einfach so dahin legt auf den Tisch und abwartet, dem wird das Geld mehr werden. Dann wird das auch tun. Das heißt, es gibt keine Investition. Man braucht unbedingt eine Inflation, die sozusagen über 0 liegt.
In diesem Wirtschaftssystem, ja. Aber wir wollen jetzt hier nicht die Systemfrage stellen. Aber ich halte es trotzdem für Schwachsinn. Aber gut. Ich habe ja auch diese, ich muss das ja mal ganz ehrlich sagen, du bist ja, also obwohl du Hohenlohe kommst, hast du ja doch so ein paar schwäbische Wurzeln, und du bist ja ein Sparfuchs. Ja? Also, ja. Also wir kennen uns jetzt seit fast 20, seit gefühlt 170 Jahren, und du hast ja, also hat dich die Inflation betroffen?
Das habe ich.
Diese große Inflationswelle?
Ja, also man denkt, man macht's ja einfach, man zahlt ja das, was irgendwie verlangt wird, oder man halt muss halt bei Sachen, die man nicht braucht, auch überlegen, will ich's für den Preis kaufen? Ich entscheide oft genug dann nein, und wenn ich aber merke, es gibt nichts Billigeres zurzeit oder so, und ich will es ja trotzdem, ja, dann muss ich. Also insofern, der einfache Bürger macht's halt so. Aber natürlich, wenn man jetzt mal überlegt, was weiß ich, so Preise, die sich lange nicht erhöhen.
Zum Beispiel Benzinpreise. Ist so.
Ja.
Also, warte. Pause. Ist so.
Ist so, genau. ja, also dann hat man natürlich ein Problem, wenn so Sachen sich lange nicht erhöhen. Also zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche Aufwandsentschädigungen, wenn das ein glatter 50er ist, der war vor 20 Jahren auch bei der Euro-Umstellung auch schon ein glatter 50er, das wären ja jetzt nur noch 30 Euro. Genau. Und das ist dann schon schade, aber ansonsten, ja, wie gesagt, und deswegen ist eben das Bürgergeld schon in diesem Vorlauf genug erhöht worden, dass es jetzt am 1. Januar eine Nullrunde geben wird. Und man kann natürlich Bullshit-Bingo spielen. Gestern in der Tagesschau wurde das ja erzählt, und dann kam ausnahmsweise mal nicht Ulrich Schneider zu Wort, dieser Doppelgänger von den Quietschboys aus Hallo Spencer.
Genau, der kriegt jetzt über diesen Film, ja. Jan Böhmermann hat Hallo Spencer verfilmt.
Echt?
Ja,
aber nicht mit Ulrich Schneider, oder?
Nein, schon mit dem Original. Also der Originalsprecher von Spencer lebt ja nicht mehr. Aber ich glaube, der ist sogar schon raus. Das ist natürlich völlig untergegangen. Aber Jan Böhmermann hat Hallo Spencer verfilmt.
Da sprechen wir drüber nächstes Mal. Das interessiert mich.
Okay.
Okay, aber jedenfalls nicht der, sondern irgendjemand anders sozusagen. Skandal. Und dann kann man ja darauf wetten, dass wieder die berühmte Waschmaschine ins Spiel kommt, die einem Hartz-IV-Empfänger ja anscheinend jede Woche kaputt geht und für die er jede Woche ganz viel bezahlen muss.
Moment. Und genau das, also die Meldung kam ja gestern schon, heute stand sie im Print, aber gestern geisterte sie ja schon. Genau das passiert im Moment nicht. Weil es gibt einen neuen, ist dir das aufgefallen? Es gibt aufgrund des Fachkräftemangels und es gibt ja einen neuen großen Feind in Deutschland. Das ist der faule Bürgergeldempfänger. Die Stimmung ist extrem gekippt. Das ist ja auch einer der Gründe übrigens, warum die Linkspartei so ablust. Weil dieses, inzwischen, also früher war es ja so, die da oben, die machen immer auf den kleinen Bürger und der kleine Mann. Und da waren ja auch immer die Arbeitslosen mit also gerade hier im Osten. Wir hatten ja teilweise eine Arbeitslosigkeit von bis zu 50%. Und es waren ja immer die Arbeitslosen. Und die müsste man beschützen. Und deswegen aber die PDS und die waren und der Staat. Und das damals Hartz IV ist eine Katastrophe und das muss höher sein. Und Existenzminimum, bla, 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 bla. Nach der letzten Bundestagswahl und dem immer stärker werdenden Fachkräftemangel heißt es, warum soll ich arbeiten gehen? Ich kann doch wie so ein Harzer zu Hause bleiben. Und Hartz IV ist ja nicht, also jetzt haben wir 12 Euro Mindestlohn oder 12,38 Euro inzwischen, das ist trotzdem relativ weit. Also ich glaube einfach, dass diese Hartz IV-Lobby weg ist und der Deutsche inzwischen sagt, ja na klar, muss ja, das Bürgergeld.
Weg ist sie nicht, weil sie kommt ja immer zu Wort, aber sie ist natürlich kleiner geworden, weil
na,
jeder
und sie
selber
hat nicht mehr
merkt,
diese Kraft.
Ja, jeder merkt, was das für ein Problem ist, wenn Leute, die arbeiten könnten, das hat ja auch, das gleiche Problem ist ja mit der Rente mit 63, was genau. Keine gute Idee war. Das kann
ja,
man alles machen.
Sigmar Gabriel hat selber vom Schicksal seiner armen Mutter erzählt.
Ja, also der Einzelfall ist natürlich immer der größte Freund von solchen Leuten. Aber wie gesagt, diese Waschmaschine und dann, aber also dieses Denkmodell ist ja deswegen schon absurd, weil also sozusagen die in der Vorstellung von solchen Befürwortern von immer mehr Bürgergeld ist ja der arme Hartz-IV-Empfänger zu gar nichts in der Lage. Also das ist ja oft so, dass Linke, so linksdenkende Leute ihre Klientel total entmündigen. Die sagen, der kann nicht sparen, der hat sozusagen, kann nicht vernünftig mit Geld umgehen, deswegen ist es immer weg. Aber genau dann ist doch das Absurde, wenn die Waschmaschine dann mal kaputt ist, dann kostet sie vielleicht mehr als einen Monat Bürgergeld, aber das wird er ja nicht haben, weil in dem Denkmodell ist er ja ein Idiot, der immer alles sofort am 1. des Monats auf den Kopf haut. Das passt dann halt auch wieder nicht zusammen. Aber die Waschmaschine, das ist auch immer wie bei der Rente mit 63, war es immer der Dachdecker oder so. Also immer,
oder der Stahlgießer.
Genau. Es ist ein Zukunftsberuf, sondergleichen, der Stahlgießer. Und also insofern muss man sich das eigentlich auch nicht mehr jedes Mal, man könnte einfach diesen Tagesschaubericht dann entweder skippen oder sie könnten ihn von sich aus gleich weglassen oder sie könnten sagen, so und zu diesem Thema spielen wir jetzt die Tagesschau vor 20 Jahren ein mit Ulrich Schneider in den Hauptrollen und so weiter. Also das ist immer dieses Theater hin und her, das langweilt.
Ja, aber wie gesagt, ich finde, diesmal gibt es das nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es diesmal zu so einem Theater kommt. Das ist eine Meldung, das wird akzeptiert und ich glaube, dass es inzwischen viel mehr Befürworter dafür gibt als Gegner.
Das schon, aber trotzdem die eingespielten Rollen der Parteien, also das ist, glaube ich, ganz schwer, dass so eine Partei oder auch überhaupt die vielen Mitglieder der Partei, wie Linkspartei, aber auch SPD und Grüne, von diesem Idealbild wegkommen. Dass sie eben vom hehren Arbeitslosen, vom hehren Wilden immer hatten. Also dieses, was in anderen Parteien ja auch oft so ist. Es kann doch nicht falsch sein, was ich jahrelang gedacht habe. Und deswegen muss es so bleiben.
Es kommt ja dazu, dass gerade bei uns im Osten es ja so war, dass hier wirklich viele, viele Menschen unverschuldet sozusagen im Hartz IV saßen.
Genau, und gut ausgebildet und so weiter, das ist ja alles klar.
Und das Problem ist, wenn du jetzt länger als ein Jahr arbeitslos bist, das ist jetzt auch eine sehr pauschale Zahl, aber das ist so der Durchschnitt, musst du zwar quasi in den Arbeitsmarkt zurückgeführt werden.
Ja.
Also jeder wird es kennen, wie schwer es ist, nach einem langen Urlaub wieder anzufangen zu arbeiten. Und die waren ein Jahr zu Hause.
Deswegen ist es ja auch so tragisch, wenn jemand wegen psychischer Probleme irgendwie Monate krankgeschrieben ist, da wieder reinzukommen. Erst recht, nachdem man ja ein psychisches Problem hatte. Also das ist, glaube ich, echt auch nicht leicht. Ja.
Aber wie gesagt, diese ganze Struktur stammt ja noch aus einer Zeit, als ganz, ganz viele Menschen unverschuldet arbeitslos waren.
Und Langzeit, bitte. Genau. Langzeit war halt dann auch ein Problem.
Genau. Und diese Menschen gibt es aber, also es gibt die immer noch, aber das sind, also die Langzeitarbeitslosen, die es jetzt noch gibt, sind quasi noch ein Überbleibsel aus dieser schlimmen Zeit als viele Menschen. Aber heutzutage ist niemand mehr unverschuldet arbeitslos.
Ja.
Außer durch irgendwelche total bescheuerten Zufälle, die im Einzelfall, das kann passieren, aber der Großteil der Bevölkerung ist nicht mehr unverschuldet arbeitslos.
Ja, zum Beispiel, es gab ja in einem der letzten Wahlomaten, gab es die Frage, soll mehr Geld in die Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt gesteckt werden. Da würde jeder Gutmensch sofort antworten, ja, ja, ganz, ganz viel Geld, haut bloß ganz viel. Aber eigentlich müsste man sagen, nee, gar kein Geld mehr.
Genau.
Weil das ist zum Fenster rausgeschmissen. Ja? Eigentlich, ja, müsste man sagen, nee, eigentlich müsste man sagen, Langzeitarbeitslosen, okay, hier hast du dein Bürgergeld, oh, aber nicht so diese Maßnahmen, das kostet ja auch alles und dann kriegt er noch eine Schulung und so weiter und am Ende ist klar, der bleibt arbeitslos, langzeitarbeitslos. Also, aber das ist halt auch so ein Beispiel, finde ich, dass der Reflex immer das sozusagen, dass er gar nicht das Schlauste ist, was man antworten könnte. Oder
ja gut, das weiß ich nicht, da stecke ich nicht drin, ich bin kein Psychologe, ich kann das nicht so genau beurteilen, außerdem ist das ja wirklich vom Individuum abhängig. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Und es wird ja auch immer gesagt, ja, die Jugend wird immer fauler und wir kriegen keine, ist ja kein Wunder, dass keiner mehr arbeiten, dass die Handwerker, ist ja kein Wunder, dass wir keine Handwerker mehr haben, wenn die alle studieren gehen. Was ja Quatsch ist. Es stimmt ja einfach nicht. Das Verhältnis ist ungefähr gleich geblieben, weil wir haben ja auch immer weniger Studierende.
Ja, aber das, also jetzt gegenüber vor 10 Jahren bestimmt, aber schon so gegenüber der Zeit, wo es noch funktioniert hat, 90er Jahre oder 80er, da sind es natürlich schon mehr Studenten und weniger Handwerker. Wobei natürlich gesagt werden muss, die viele Handwerksberufe sind ja auch zum Beispiel, haben ja eine Art Studium, also Berufsakademie oder irgendwas, oder zumindest, dass
ich
man ingenieurmäßig
sagen.
Da...
ich wollte gerade sagen. Ja. Also wenn du Elektriker wirst heutzutage oder Autoschlosser oder so, das heißt ja zwischen Mechatroniker und so weiter. Das heißt, die meisten Handwerksberufe gehen ja, also es wird auch in Zukunft immer mehr dahin gehen, dass ein Handwerker nicht einfach, sagen wir mal, jetzt ganz blöd, 9. Klasse, Schädel voll Kacke und dann kannst du auch Schrauber werden. Das funktioniert nee, ja
das
nicht
mehr. Nee, das wird nicht funktionieren. Man muss ja auch also sein eigener Unternehmer sein. Da braucht man ja eben da zum Beispiel auch also auf der Berufsschule, was weiß ich, BWL oder so.
Genau.
Also ohne wirst du halt auch keinen ordentlichen Betrieb führen können oder so. Und
wenn du dich selbstständig machst.
Ja,
du
oder kannst wenn man den Betrieb vom Vater erbt, das ist ja nach wie vor wahrscheinlich immer noch die Haupt, sozusagen, die Hauptursache, also die meisten, warum Leute so einen Betrieb haben, weil sie ihn erben, weil es irgendjemand machen muss, ja.
Genau. Und die meisten, also die so von den, also zum Beispiel sämtliche Fernsehköche zum Beispiel haben, also von denen ich weiß, haben Abitur und haben studiert. Christian Rach zum Beispiel hat Mathematik studiert, ist dann aber Koch aus Leidenschaft geworden. Und so. Also, das heißt, es geht ja, also darum, ich bin ja ein großer Verfechter Abitur für alle. Ich bin der Meinung, jeder sollte sozusagen eine Hochschulreife haben.
Check. Schon wieder ein Streitpunkt zwischen uns. Aber
ja, nee, pass auf, ganz einfach. Ich sehe das Hauptproblem von dummen oder intelligenten Menschen, oder es gibt ja wahnsinnig viele Akademiker, die nicht weiter als bis, gut, ich will jetzt nicht alle Medizinstudenten beleidigen, aber...
Ja, ich weiß, was du meinst.
So, und warum? Und es gibt ganz viele Handwerker, die total, verstehst du? Und das sollte man ja nicht vom Abitur abhängig machen. Viele hören nach 10 Jahren auf, weil sie sagen, ich will jetzt endlich einen Beruf, ich will Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber da ist ja auch in der Schullaufbahn einiges schiefgelaufen. Theoretisch ist ja jeder in der Lage, sein Abitur zu erreichen, es sei denn, du hast neurologische Probleme.
Naja, aber es ist schon, glaube ich, wie du sagst, also diese Art an Lebensklugheit, Lebensweisheit, die hat man ja auch, wenn man zum Beispiel eine Ausbildung macht. Die Ausbildung ist ja auch eine Art Schule.
Ja, aber ich fand das zum Beispiel zu DDR-Zeiten gab es die sogenannte Berufsausbildung mit Abitur. Jetzt kannst du wieder einen Checkhaken machen. Ostalgie. Aber das bedeutete Folgendes. Du hast, was weiß ich, eine Lehre als Schlosser gemacht und dann hast du begleitend mit deiner Lehre das Abitur gemacht und konntest dann nach 3, 4, 5 Jahren im Beruf, konntest du sagen, ich gehe jetzt an eine technische Hochschule und werde Maschinenbauingenieur. Genau. Und die waren ja meistens bessere Ingenieure als die den theoretischen Weg gegangen sind.
Und in Baden-Württemberg, jetzt kannst du Schwaben-Nostalgie machen, ist es tatsächlich von allen Bundesländern am besten, diese Aufsteigemöglichkeit zwischen Ausbildung und Studium. Es gibt eben dieses duale Studium in Baden-Württemberg schon sehr lange, dass man eben im Betrieb arbeitet und gleichzeitig, oder sozusagen versetzt, dann monateweise studiert an der Berufsakademie. Das ist nicht die Hochschule oder Universität, sondern Berufsakademie. Und sozusagen dieses Mittelding, was halt so einen gewissen akademischen Anspruch an die Leute ranträgt. Und das gibt es ja schon ewig. Und andere Bundesländer haben das nach und nach auch kopiert. Also
in Hamburg zum Beispiel ist es so, da gibt es gar keine Realschulen mehr. Oder Hauptschulen. Es gibt Stadtteilschulen, nennt sich das. Da kannst du jeden Abschluss machen?
Ja, aber das ist halt, das ist ja wieder so dieses, oh, Hartz IV klingt so böse, wir müssen Bürgergeld draus machen, es bleibt gleich, die Leute bleiben gleich und so weiter. Also, und jetzt kann man sagen, also Hauptschule klingt scheiße, so wie früher Sonderschule, es klingt auch scheiße, machen wir Förderschulen draus. Der Inhalt ist doch derselbe. Und diese Umbenennung ist einfach das Nutzloseste, weil es ganz viele, wahrscheinlich braucht man ein neues Logo und dann braucht man sozusagen Leute, die Briefköpfe drucken und so weiter. Also da hat man schöne Beschäftigungstherapie.
Aber du kannst aber da auch Abitur machen, das wollte ich sagen. Also es gibt in Hamburg keine Schule mehr.
Letztlich Gesamtschule.
Letztlich ja.
So, warum heißt es nicht so? Aber wir sind ja Föderalismus, da muss sich jeder schön was ausdenken.
Genau, also es gibt in Hamburg gibt es keine Schule mehr, an der du kein Abitur machen kannst. Also die meisten, die auf die Stadt, also es gibt die Gymnasien, gibt es aber trotzdem noch interessanterweise. Mhm. Wenn es jetzt nur noch diese Schulen gäbe, dass du an jeder, also das Prinzip der amerikanischen Highschool. Mhm. Da gibt es ja nichts anderes in Amerika. Entweder du gehst bis zur 12. Klasse oder du hast keinen Schulabschluss. Wobei, wenn man das jetzt bildungsqualitativ miteinander vergleicht, ist die amerikanische Highschool im Prinzip die Sekundarschule. Die Amerikaner brauchen halt nur 12 Jahre dafür. Mhm. Und wenn du das, was hier Abitur heißt, heißt in Amerika College. Also ist jetzt auch weit hergeholt, aber so ungefähr kann man das miteinander vergleichen. Dann gehst du nochmal 3 Jahre ins College und dann hast du quasi das Abitur. Und dann kannst du an der Universität, also zum Beispiel um Arzt zu werden, musst du die Highschool abschließen, 4 Jahre ins College und dann kannst du nochmal 4 Jahre Medizin an der Universität studieren. Mhm. Darum sind die Ärzte alle so alt in Amerika. Um jetzt nochmal zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Also, es gibt eine Nullrunde für Bürgergeldempfänger und wenn das gesetzlich so ist, ich finde das jetzt nicht mehr schlimm. Früher hätte ich mich auch aufgeregt. Echt? Mit meiner linken Stammtischmentalität.
Ja, genau, also das löst, also wie hoch das Bürgergeld ist, ob das jetzt, also in der Höhe, in der es jetzt ist, ob da jetzt ein paar Prozente draufkommen oder nicht, das ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern das ist halt die, wie du sagst, also die Mentalität, nämlich, dass Leute, die eigentlich das nicht machen müssten, trotzdem machen, weil sie es bequemer finden, weil man ja da auch alles andere draufkriegt, also Wohngeld. Also es ist ja nicht dieser Betrag 500 noch was Euro, sondern es ist ja weit über 1000, weil die Miete kommt drauf, dann kommen alle Versicherungen, Sozialversicherung und so weiter. Das heißt, auch da wird der Empfänger ja entmündigt, weil ihm nicht zugetraut wird, eine Wohnung allein zu finden. Also man könnte ja zum Beispiel jetzt das um die Durchschnittsmiete erhöhen, diesen Betrag, und sagt, hier, such dir selber eine Wohnung. Aber das traut man, also das ist so diese Patronage gegenüber dieser eigenen Klientel, der man nichts zutraut. Ich würde mich davon auch ziemlich verarscht fühlen, wenn ich dazugehören würde. Also diese, du kommst eh nicht raus aus deinem Leben, dann müssen wir jetzt dich quasi so verwahren. Das ist ein Verwahrungsgeld. Naja. So, was wir nicht besprochen haben in dieser Wahlwoche war die Wahl in Aserbaidschan.
Ja, die Wahl in Aserbaidschan.
Genau, also das BSW hat quasi die Wahl in Aserbaidschan gewonnen, aber das ist nicht erwähnenswert. Und ich habe noch 2 kleine Meldungen.
Moment, bevor wir dazu kommen, wir haben Feedback gekriegt, das hast du bestimmt gelesen. Ich möchte das nur kurz zitieren.
Ja.
Ja, und zwar schreibt der liebe Stefan, der ja als einziger Gast bei uns schon mal war, den wir in
Folge
der letzten
17
Folge,
übrigens.
Ja,
bitte
den wir in der letzten Folge erwähnten. Lieber Sebastian, lieber Tillmann, ich bin zwar ein bisschen dumm, das stimmt nicht, und zähle sicherlich nicht zu den klügsten eurer HörerInnen. Wir kennen nicht alle, aber auch das halte ich für unwahrscheinlich. Weswegen ich nur bei einer Folge zu Gast sein durfte. Ja, aber sagen wir mal so, du warst 100% aller Gäste. Ja. Dennoch möchte ich mich gegen die Behauptung verwehren, dass Sebastian Walter aus Brandenburg mir ähnlich sehe. Das wird ihm gar nicht gerecht. Er sieht natürlich viel besser aus. Liebe Grüße, Stefan. Ich habe nicht gesagt, dass du aussiehst wie Sebastian Walter. Ich habe gesagt, Sebastian Walter sieht aus wie eine Mischung aus Tillmann und dir.
Ja,
für wen das jetzt eine Beleidigung ist, weiß ich nicht, aber...
Ich habe... kennst du das, wenn Leute sagen, oh, der sieht aus wie der und du hast überhaupt keinen Bezug dazu.
Genau.
Also
genau.
So ging es mir da letztens auch, als du das gesagt hast.
Ich
habe da nicht widersprochen.
Ich empfehle euch die Quarks Dimension Ralf, das ist ein YouTube-Kanal und da ist Ralf Kaspers, den ja viele aus der Sendung Mutter Maus und aus Wissen macht A kennen und der bespricht so Kram. Zum Beispiel hat er mal, das ist glaube ich 2 Jahre her jetzt, hat er mal in einer Folge besprochen, Doppelgänger und dass es das nicht gibt. Mhm. Dass egal, wie du der Meinung bist, dass jemand anderem extrem ähnlich sieht, gibt es 50.000 Menschen, die das nicht so empfinden. Weil du merkst dir bei Gesichtern ganz andere Züge. Und darum ist es auch extrem unwahrscheinlich, dass es einen Putin-Doppelgänger gibt. Weil irgendjemand würde immer behaupten, der sieht Putin nicht ähnlich.
Nee, aber also von Natur aus mag das so sein, aber es gibt ja diese Diktatoren wie Saddam oder Gaddafi, die also quasi, da konnte, das konnte man sich auch nicht aussuchen, wenn man als Bürger so aussah, ungefähr, dann kamen irgendwelche chirurgischen, also plastischen Chirurgen.
Ach so, ja, gut.
Und haben das dann so hingebogen. Und dann war sozusagen, konnte man nicht sagen, nee, ich möchte jetzt eigentlich nicht Saddams Doppelgänger bei dem und dem Staatsbesuch sein. Also man weiß es, wie gesagt, nicht, aber das, es ist, Journalisten waren sich immer einig, dass es das gibt. Und da gab es ja die lustige Szene, oder was heißt lustig, am 20. März 2003, beim Kriegsbeginn im Irak, wie dann am Abend Saddam an so einem ganz wackeligen kleinen Tischchen, wie so eine alte Schulbank, saß mit so einer Brille, so riesen Kassengestell und irgendwie ganz übermüdet sagte, oh, das gibt Rache, wir werden alle töten und so weiter. Wurde, ich glaube, das war der Hauser, der ZDF-Journalist, Kienzle, nicht Hauser, Hauser war schon tot, aber Kienzle, ZDF-Journalist, der genau auch ein bisschen so aussieht wie Saddam, wurde also in einem ZDF-Spezial gefragt, war der das wirklich oder war das ein Doppelgänger? Und dann sagte er, nee, also der in dem Video, der sah so schlecht und so alt und so abgefuckt aus, der muss es in echt gewesen sein, weil Doppelgänger dürfen gar nicht so schlimm aussehen oder so.
Richtig.
Falsch.
Genau.
Also daran kann man, also wenn Putin jetzt auch irgendwann mal so eine, ich meine, der sieht ja auch immer mehr aus wie eine Wachsfigur, ist vielleicht auch
Botox.
Viel Wahres dran. Das ist auch übrigens, also wenn jemand überhaupt nicht aussieht wie er selbst, dann ist er selbst. So ist die Grundregel.
Genau. Das ist richtig. So, du wolltest noch.
Ich habe noch zwei kleine Meldungen. Und zwar, wir hatten ja uns manchmal lustig gemacht über einen Verkehrsstaatssekretär aus dem schönen Schwabenland namens Michael Theurer, weil der Name so gut passt. Der ist jetzt raus aus der Politik. Wie es so üblich ist für FDPler, ist der jetzt woanders, wo er vielleicht ein bisschen mehr verdient, aber wo der Name Theurer eben auch passt, nämlich bei der Bundesbank.
Ah ja, sehr schön. Jetzt wird das teurer.
Er wird ja eben doch nicht teurer, wie wir gehört haben, aber ja, ist egal. So, und gute
Nachricht. Die Bundesbank gibt es noch, ja? Was macht die eigentlich?
Na, die ist halt eine Filiale der
EZB.
Ich weiß gar nicht, also es ist ja erlaubt, wenn man irgendwo im Kissen noch alte Euroscheine findet. Alte D-Mark-Scheine findet, dass man die da hintragen darf. Und
genau,
dann wechselt Michael Theurer, das ist wahrscheinlich sein Job, der gibt einem dann,
ja. Ich habe mal, das war vor 10 Jahren oder so, hat C&A mal die Aktion gemacht, bezahlen Sie mit alten D-Mark-Scheinen.
Mhm.
Also sie haben das dann umgereicht, also man konnte hingehen und konnte mit D-Mark-Scheinen bezahlen. War so eine Aktion, weil die haben das dann genommen und haben das dann auch weiß ich, in Bundesbank und konnten das zurück und so. Und ich habe das gemacht und habe damit das gesamte Kassensystem abgeschossen, weil ich war wahrscheinlich der Einzige, der das gemacht hat.
Ach so.
Ich hatte aber irgendwo noch 60 Mark rumliegen von meiner Oma oder so,
ja,
keine Ahnung. Und hab mir, auch, du brauchst immer neue Unterhosen und so mit so C&A und wollte damit diesen 60 Mark bezahlen. Und erstmal guckte die mich völlig entsetzt an. Also sie wusste, dass diese Aktion. Und dann guckte die, wie geht das jetzt hier?
Ja.
Wie gebe ich das ein? Und dann gab es wie ein Knall. Und dann war das aber das gesamte Kassensystem, das gesamte C&A lahmgelegt. Wahrscheinlich bundesweit. Wahrscheinlich habe ich bundesweit das Kassensystem damit lahmgelegt.
Ja, also das...
Hast du eine alte D-Mark-Scheine oder Münzen oder irgendwas?
Also ein paar, weil ich das damals gesammelt habe. Also du weißt ja, dass die Münzen, die 1949 ausgegeben wurden, ja noch nicht in der Bundesrepublik, also da steht die Umschrift noch nicht Bundesrepublik drauf, sondern Bank Deutscher Länder. Das war ja so eine Sammelunterkunft der Landesbanken, als es noch keine Bundesbank gab. Und da gibt es also ein Pfennig, 5, 10 und 50 Pfennigstücke. Die anderen Münzen gab es nicht in dem Jahr, zumindest nicht die Münzen, die wir damals hatten. Und da steht es drauf und die habe ich damals gesammelt, die habe ich auch nicht weggegeben. Und was ich noch gesammelt habe, 5-Mark-Scheine, weil das ja so ein albernes Ding war, weil es ja 5-Mark-Stücke gab, gab es so gut wie keine 5-Mark-Scheine. Das hat man nur ganz selten gekriegt an der Kasse irgendwie mal. Da war Bettina von Arnim drauf und habe ich auch gesammelt. Einfach deswegen, weil die mir so selten unterkamen. Und was ich noch gesammelt habe, und das ist, da machen wir jetzt eine kleine Quizrunde wieder mit dir.
Okay, sehr gern.
Auf 2-Mark-Stücken waren ja verschiedene Persönlichkeiten drauf. Halt nicht spiegeln im Internet, bitte.
Nein, ich hatte bloß gerade, ich gucke mir hier und wow, du kriegst 5 Mark. Du hast 5 Markscheine?
Ja.
Wie viel?
20 oder so.
Weil ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie die aussahen und ich kenne die definitiv.
Ja.
Weißt du, was da wird ein 5-Mark-Schein bei eBay gehandelt. Nee, wirklich.
Ach so, jetzt muss ich raten. Okay, sagen wir mal 75 Euro.
600.
600 Euro?
Ja. Nur falls du mal finanziell Engpässe kommst. Du sitzt also auf dem Schatz von grob ungefähr, warte mal, was hast du, wie viel hast du gesagt, 20?
Naja, das habe ich jetzt nicht gezählt, aber also vielen Dank für den Tipp.
Also es ist jetzt hier ein eBay-Angebot.
Ich wollte eigentlich jetzt Bürgergeld beantragen, aber das kann ich mir jetzt sparen bei dem, bei dem Gewinn.
Sag mal deine Adresse, falls man dich ausrauben will. Okay, alles gut. So, jetzt bitte. Da waren Persönlichkeiten hinten
also
drauf.
Also Persönlichkeiten auf den 2-Mark-Stücken. Und jetzt darfst du die aufzählen, wer da drauf war.
Na, es waren die Bundespräsidenten, oder?
Nee, es war nicht systematisch. Das waren halt ein paar. Es waren auch nicht so viele.
Es war Theodor Heuss, weiß ich auf jeden Fall, war drauf. Ludwig Erhard war drauf.
Ja.
Stimmt, das ist ein Bundeskanzler.
Konnte ja
Willy
auch nach dem jeweiligen Tod der Leute, genau, Willy Brandt.
Also das war der Letzte, der drauf kam.
War,
ne?
Der Letzte.
Genau.
1994 war Willy Brandt drauf.
Genau. Nee, mehr fallen mir nicht ein.
Adenauer,
echt,
Schumacher,
ja?
Und Strauß.
Strauß?
Ja.
Unverschämtheit.
Ja, das, weiß nicht, das wird man bei der Bundesbank so reingeschmuggelt haben als Quoten.
Aber das ist ja auch da haben wir im H2 so auf jeden Fall oft schon drüber gesprochen, weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber, dass ich diese ganze Heldenverehrung sowieso für einen kompletten Schwachsinn halte. Also man sollte auch keine Straßennamen nach irgendwem benennen. Weil
auch da habe ich eine kleine Quizfrage für dich.
Ja.
Es gibt ja Straßen nach Personen, ja, nach Orten, nach Bäumen, Tieren, aber nach Personen, welche Person in Deutschland hat die meisten Straßennamen bekommen?
Also im Osten
ist jemand, der sehr nahe liegt. Nee, ich meine, die es noch gibt, Straßennamen. Also wenn man jetzt, man kann
es gibt hier bei uns im Osten tatsächlich Ernst-Thälmann-Straße, gab es in jedem Ort und es gibt auch in vielen Orten noch die Ernst-Thälmann-Straße. Stimmt. Es wird jetzt vielleicht vielen westdeutschen Mithörenden nichts sagen, das war der Vorsitzende der KPD und galt als im Zweiten Weltkrieg ist 44 im KZ Buchenwald von den Nazis ermordet worden. Das haben wir in der Grundschule auswendig gelernt. Mhm. 18. August 44, das weiß ich, weil das der Geburtstag meiner Mutter ist. Mhm. Nicht 44, aber 18. August.
Ach so, ja.
Ja, aber ich weiß gar nicht, warum das so eine Galionsfigur war. Der war halt Vorsitzender der KPD.
Ja, der war schon, genau, also auch schon vorher, der hatte alle anderen ausgebotet. Die KPD war ja auch so eine Art Linkspartei, wo dann die Normalos gegen die Stalinisten waren und die Normalos wurden irgendwann als Rechtsabweichler ausgeschlossen oder sogar in Moskau umgebracht. Er war halt Stalins Statthalter in Deutschland, so.
Genau, auf jeden Fall. So, ist im Osten, würde ich sagen, der häufigste Name. Weil ansonsten weiß ich
nicht. Nein, also das
wahrscheinlich
ist
Konrad Adenauer, oder?
Nee, eher aus der Kultur. Da liegt es, also ist einer von zwei Namen, die sehr nahe liegen.
Also von Leuten, die noch leben, oder was?
Nein, längst tot, seit 100.000 Jahren.
Goethe, oder?
Und der andere?
Schiller.
Ja, Schiller hat die meisten Straßen.
Genau.
So.
Goethe und Schiller, aber das war ja klar.
Ja.
Der kommt wahrscheinlich irgendwann Bert Brecht oder so und was weiß ich.
Okay.
Egal.
Und jetzt habe ich noch eine sehr gute Nachricht aus Afghanistan. Das Land wird sicherer, denn die Taliban haben jetzt die Mixed Martial Arts verboten. Mit dem Argument, sie sind zu gefährlich und zu gewalttätig.
Und darum kann man jetzt wieder nach Afghanistan abschieben, ne?
Genau, weil da niemand mehr mit Mixed Martial Arts, mit so Säbeln oder irgendwelchen Stangen rumläuft und jemanden über den Kopf haut.
Genau.
Also tolle Sache, wird leider dieses Jahr nicht Weltkulturerbe von Afghanistan, Mixed Martial Arts.
Okay, schade.
So, lieber Sebastian. Gut.
Ja, ich muss jetzt auch los, ich habe jetzt noch Mixed Martial Arts Training. Und falls ihr das nicht habt, schreibt uns doch bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier unter dieser Folge auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Dann ist nächste Woche ist ja schon Landtagswahl in Brandenburg. Dann hören wir uns auf jeden Fall Montag wieder. Wobei wir da wahrscheinlich auch nicht allzu viel Neues zu erzählen haben. Das frage ich dich nächste Woche noch genauer. Würde mich jetzt mal interessieren. Bloß mal so als kleiner, bleibt Dietmar Woidke Ministerpräsident, ja oder nein?
Ja.
Ja. Okay. Werden wir vielleicht
Also viel Spaß beim Training in Kabul und bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.